ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 25. Februar. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
I think we are in a new era.
Wir sind in einer neuen Ära, in der die meisten internationalen Beziehungen nicht mehr durch Regeln und Institutionen gestaltet werden, sondern von starken Männern und Deals. So denkt Donald Trump, so denkt Putin ganz sicher und auch Xi Jinping, aber nicht Europa. Das ist die neue Welt und ich denke nicht, dass wir unsere alte zurückbekommen.
Very British. Ruhiger Realismus. Das haben wir gerade gehört. Und wen wir gehört haben, das war ein Sir. Sir Alex Younger. Das hat er vor ein paar Tagen bei der BBC gesagt in einem Interview. Und er muss es wissen, denn Sir Alex war von 2014 bis 2020 Chef des legendären britischen Auslandsgeheimdienstes MI6. Tja, diese alte Welt, die war natürlich alles andere als heil. Aber sie war eben vertraut und wir konnten mit den Risiken und Nebenwirkungen einigermaßen sorgenfrei und auch ziemlich angstfrei leben. Das alles war einmal und es ist nicht erst seit dem 24. Februar 2022 vorbei, also vor 3 Jahren und heute einem Tag seit dem Beginn des umfassenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Denn die Zeichen für das, was damals kam, die standen ja lange vorher schon an der Wand, aber bis zu diesem verhängnisvollen Tag hatten halt sehr, sehr viele weggeguckt. Und jetzt fürchten sie, erst recht nach Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten, dass die Ukraine nur der Anfang war. Zu Recht, Sir Alex?
Das ist ein massiver Weckruf für uns Europäer, was immer man denkt in all diesem Rauch und Staub. Ich weiß nicht, wie es einmal endet. Aber eines steht für mich fest, am Ende wird es in Europa mehr davon geben. Ich will aber auch nicht übertreiben. Die russische Armee hat miserabel gekämpft. Sie wird nicht morgen in Warschau einmarschieren. Dennoch wird sie mit der Zeit ihre Schlagkraft erhöhen. Der Grund, weshalb wir trotzdem nicht allzu besorgt sein müssen, ist die Tatsache, dass die europäischen NATO-Staaten 10-mal reicher sind als Russland. Wir haben alles, um unser Militär wirksam gegen diese Bedrohung aufzurüsten. Aber wenn wir das nicht tun, kann es zum Albtraum werden.
Da fragt sich natürlich, wie lässt sich dieser Albtraum verhindern, wie der Krieg stoppen, wie der Frieden in Europa sichern. Darüber habe ich mit Wolfgang Ischinger gesprochen, Botschafter AD und Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz. Das Gespräch gibt's gleich, erstmal aber den Überblick über die wieder einmal sehr dynamische Lage mit Kai.
Ja, es ist jetzt 3 Jahre her, dass Russlands Machthaber Putin mit seinem Einmarsch in der Ukraine die Nachkriegsordnung zerstörte und gleichzeitig auch sämtliches Vertrauen in seine Worte. Er hatte ja den Europäern stets ins Gesicht gelogen, nein, einen Angriff werde es nicht geben. Nun sucht der neue US-Präsident, der ja mal von Frieden innerhalb von 24 Stunden auch gesprochen hatte, diesen Krieg zu beenden. Und er tut das zum Entsetzen der Europäer und der Ukrainer mit einer Annäherung an Russland. Er spricht über engere Wirtschaftsbeziehungen zu Moskau, nennt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen Diktator und Putin nicht mehr einen Aggressor. Ich werde, Carsten, auch im Anschluss an das, was du gerade in der Einleitung gesagt hast, ausnahmsweise mal etwas tun, was ich vorher wirklich noch nie getan habe. Ich werde nämlich Arbeit und Privates ein Stück weit vermischen. Ich will heute ein Mitglied meiner Familie mal zu Wort kommen lassen. Mein Vater nämlich. Der ist weit jenseits der 80. Er ist genau 86 Jahre alt. Und ich tue das nicht, um ihn hier groß rauszubringen oder um irgendwie persönliche Befindlichkeiten hier zur Schau zu stellen. Ich tue das wirklich, weil ich glaube, dass mein Vater keine Einzelmeinung vertritt, sondern stellvertretend steht für eine Generation, die als Kind vielleicht sogar noch einen Krieg, nämlich den Zweiten Weltkrieg, erlebt hat und bei der sich jetzt in genau diesem Moment, in dem der Schutzschirm der USA wegzubrechen droht, Ängste ins Bewusstsein drängen, vielleicht auch lange verdrängte Ängste. Ich war ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz, besuchte danach meine Eltern und, was mich wirklich nachhaltig bewegt hat, mein Vater sagte mir, seit diesem Wochenende in München schlafe ich schlecht und er schläft schlecht, weil er sich Sorgen macht, so große vermutlich wie nie zuvor in seinem Leben.
Ich fürchte mich nicht für mich, sondern für meine Kinder und vor allen Dingen für meine Enkelkinder, wie die nachher weiterleben sollen.
Ein von Machthaber Putin dominiertes Europa, ein russischer Angriff auf einen NATO-Staat, ein Zerbrechen des transatlantischen Bündnisses, all das erscheint ja auf einmal nicht mehr völlig absurd. Nachdem US-Präsident Trump mit Russland und ohne Europa und die Ukraine direkt verhandelt und auch dessen Sicht auf den Krieg zu übernehmen scheint.
Er schließt sich mit Putin zusammen und die teilen die Erde mit den Chinesen unter sich auf. Menschenrechte gibt's nicht mehr und wir sind offenbar ja nicht in der Lage, uns zu verteidigen.
Das ist das Horrorszenario, das im Kopf meines Vaters gerade Raum greift. Und nicht nur in seinem, würde ich vermuten. Und mein erster Reflex war, da kommen Erinnerungen an die Kindheit im Krieg wieder hoch. Aber mein Vater sagt, nein, es sei eigentlich gar nicht wirklich der Krieg selbst. Es sei eher die Zeit danach, in der die USA eigentlich immer da waren für Deutschland, in der die USA dafür gesorgt haben, dass bei uns wirtschaftlich das Land wieder auf die Beine kam, in der die USA uns Menschenrechte und Demokratie eingeimpft haben, also dieselben Werte, die wir heute bei der Unterstützung der Ukraine anführen. Und auch Zeiten waren das, in denen die USA jahrzehntelang diesen Schutzschirm über uns gespannt hatten.
Ich habe dann ein wunderbares Leben gehabt, ohne alle Ängste vor Krieg. Und jetzt kommt diese Ukraine-Geschichte, Putins Angriff, eine Weltkatastrophe für mich.
Wie gesagt, meine Vermutung ist, Carsten, dass es nicht nur bei meinem Vater so ist, dass da gerade Vertrauen zerbricht in den Köpfen der älteren Generation. Daher habe ich ihn ausnahmsweise an dieser Stelle tatsächlich stellvertretend für viele mal zu Wort kommen lassen.
Ja, ich glaube, du hast wirklich recht, Kai. Du sprichst oder dein Vater spricht für viele. Meine Mutter übrigens genauso. Die hatte ich ja vor einer Woche schon mal zitiert, als ich über Ängste in unserer Familie gesprochen habe. Sie ist ein bisschen älter als dein Papa. Aber auch sie hätte das sagen können und ganz sicher viele andere. Es gibt aber ja, und das sage ich dann immer meiner Mutter auch in Gesprächen, es gibt ja doch immer mal wieder auch Signale für Hoffnung. Zum Beispiel die Tatsache, dass Europa offensichtlich sehr bemüht ist, den ganz großen transatlantischen Streit zu vermeiden. Gucken wir mal auf die jüngsten Besuche des britischen Premiers und des französischen Staatspräsidenten in Washington.
Ja, fast die halbe EU, so würde ich es mal sagen, hat sich ja unterstützt von Kanada zum Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine hochsymbolisch in Kiew eingefunden und hat unter anderem angekündigt, ein Hilfspaket von 3,5 Milliarden Euro vorzuziehen, ein für den Wiederaufbau der zerstörten Energieinfrastruktur und auch für die Verteidigung gedachtes Paket. Währenddessen reiste der französische Staatspräsident Macron zu Donald Trump ins Weiße Haus und versuchte, eine wichtige Botschaft der Europäer zu platzieren, möglichst direkt im Kopf von Donald Trump, nämlich, dass die USA irgendwie mit im Boot sein müssten, wenn es um die Absicherung einer möglichen Friedenslösung geht und dass eben robuste Sicherheitsgarantien zwingend notwendig sind, weil es die nämlich eben nicht gab, habe Putin trotz eines 7-Stunden-Gesprächs 2 Wochen vor dem Angriff mit ihm, mit Emmanuel Macron, trotzdem vor 3 Jahren angegriffen.
Lasst uns sicher gehen, dass wir kurzfristig ausreichende Sicherheitsgarantien aufbauen. Da sind wir als Frankreich bereit, uns einzubringen. Viele meiner europäischen Kollegen sind bereit dazu. Aber wir brauchen die amerikanische Unterstützung, weil davon die Glaubwürdigkeit der Sicherheitsgarantien abhängt. Das ist unsere kollektive Abschreckungsfähigkeit.
Und auch Großbritannien hatte ja angekündigt, Truppen zur Friedenssicherung in die Ukraine entsenden zu können. Damit war jetzt von Macrons Seite die Botschaft platziert, dass die USA da wichtig sind. Und Trump nickte immerhin ein bisschen zumindest mit dem Kopf, als Macron Trump dankte, dass der jetzt anfange, mit Europa genau zu diesem Thema zu arbeiten. Und Trump selbst wurde mit Macron vor dem Kamin im Weißen Haus sitzend gefragt, ob Russlands Präsident Putin denn aus seiner Sicht überhaupt europäische Bodentruppen hinnehmen würde. Ja, das würde er, sagt Donald Trump.
Yeah, he will accept that. I've asked him that question.
You talked to him?
If we do this deal, he's not looking for more war. He doesn't mind, but I've specifically asked him that question. He has no problem with it.
Er habe Putin diese Frage ganz gezielt gestellt und der habe kein Problem damit, behauptet Trump, wobei der russische Außenminister Lavrov die Anwesenheit von Friedenstruppen aus NATO-Ländern zuletzt als inakzeptabel bezeichnet hatte. Und Kreml-Sprecher Peskow verwies nach dem Macron-Besuch nochmal auf genau diese Äußerung. Also da gibt's noch Klärungs- oder vielmehr Verhandlungsbedarf. Insgesamt, und damit nochmal zurück zu Macron, ein Besuch in Washington aus europäischer Sicht, der vielleicht eine Nuance zuversichtlicher stimmt. Macron und Trump, die waren sich ja schon zur Wiedereröffnung von Notre Dame in Paris begegnet, scheinen zumindest eine Ebene gefunden zu haben, auf der sie respektvoll miteinander reden können. Ob Trump die europäischen Botschaften, die Macron nicht ganz ungeschickt, nämlich in viel Lob verpackt, überbrachte, ob er die wirklich beherzigt, das müssen wir sehen. Also im Ansatz ein Hauch von Hoffnung, aber mit am Verhandlungstisch sitzen die Europäer damit noch nicht.
Aber vielleicht kann ja auch ein Vertrag mit der Ukraine helfen, dieses Verhältnis Washington-Kiew wieder zu verbessern. Da geht es ja um die ukrainischen Rohstoffe.
Ja, Trump will sich ja die US-Hilfen für die Ukraine rückvergüten lassen, indem er Zugriff auf ukrainische Rohstoffe, also die seltenen Erden zum Beispiel, erhält. Und ein Grund für seinen, man kann fast schon sagen, Zorn auf Selenskyj dürfte auch darin liegen, dass der Selenskyj einen ersten Vertragsentwurf ja sozusagen auf offener Bühne in der Luft zerrissen hatte. Nun aber gab es, wie beide Seiten bestätigten, eine Annäherung und Trump hat verkündet, Selenskyj bald treffen zu wollen. Das kann natürlich auch dazu beitragen, dass nicht nur Putins Narrativ dann im Kopf des US-Präsidenten herumspukt nach einer solchen Begegnung.
Gucken wir mal kurz ins eigene Land, Kai. Da ist ja einiges passiert seit unserer letzten Unterhaltung, nämlich eine Bundestagswahl. Deutschland befindet sich also aktuell in einer sehr besonderen Situation. Die Wahl hat stattgefunden, das Ergebnis ist allen bekannt. Jetzt kommt es darauf an, dass wir schnell eine handlungsfähige Regierung kriegen.
Ja, und genau deshalb drückt auch der Wahlsieger von der Union, Friedrich Merz, aufs Tempo. Er will mit den Sozialdemokraten verhandeln, um eine Koalition zu bilden. Möglichst bis Ostern soll das geschehen. Und eine Zweierkonstellation ist ja auch möglich. Also, es gilt, aus diesem Schwebezustand, aus diesem Zustand der Nichthandlungsfähigkeit herauszukommen. Und in diesen Koalitionsgesprächen wird das Thema Sicherheit und Verteidigung natürlich eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn nicht die wichtigste. Wobei viele politische Akteure, mit denen ich bei meinem Besuch in München und in Deutschland auch gesprochen habe in den letzten Tagen, mir sagten, deutlich schwieriger dürften noch die Verhandlungen zu anderen Themen werden, nämlich zum Beispiel bei der Migration oder beim Bürgergeld. Nun hat Friedrich Merz seine erste Pressekonferenz nach der Wahl gegeben und er hat bekräftigt, man müsse versuchen, die transatlantischen Beziehungen zu retten, sparte aber auch ein Worst-Case-Szenario nicht aus.
Wenn diejenigen sich durchsetzen, die in Amerika wirklich nicht nur America first, sondern fast schon America alone zu ihrem Motto machen, dann wird es schwierig, aber ich bleibe dabei zu hoffen, dass es uns gelingt, das transatlantische Verhältnis aufrechtzuerhalten.
Die Ampelkoalition, wir erinnern uns, Carsten, wurde wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt vom russischen Einmarsch überrascht. Aber auf Friedrich Merz und die Union, auch wenn jetzt dieser Überraschungseffekt nicht mehr so groß sein dürfte, es gab ja Zeit, sich jetzt auf das vorzubereiten, was jetzt kommen könnte, wartet ebenfalls sehr schnell sehr harte Arbeit.
Harte Arbeit? Haben natürlich andere Menschen auch viel härtere Arbeit, nämlich die Arbeit, ihr Land zu verteidigen. Viele sind dabei gestorben, seit 3 Jahren das Ganze jetzt schon, Kai. Deshalb auch jetzt zum Schluss der Blick auf die Lage in der Ukraine selbst.
Ja, wenn man sich die letzten 3 Kriegsjahre mal insgesamt anschaut, dann stellt man fest, dass die Ukraine, was viele anfangs ja überhaupt nicht für möglich hielten, weiter Widerstand gegen die russische Invasion leistet, teilweise auch erfolgreich. Anfangs hat sie verlorenes Gebiet zurückerobert und zwar auch weite Teile ihres Territoriums. Überraschungsangriffe wie in Kursk konnten auch gestartet werden. Gleichzeitig aber ist die Situation natürlich so, dass die Ukraine stark unter Druck ist seit Monaten, vor allem im Osten der Ukraine, wo die russischen Truppen langsam und unter hohen Verlusten vorrücken. Aktuell tun sie das zum Beispiel in der Region Chassiv-Yar und auch in der Region Pokrovsk. aber auch im russischen Oblast Kursk. Also die Lage bleibt hier sehr schwierig, ohne dass ein Zusammenbruch der Front in Sicht wäre. Die Soldaten an dieser Front, das haben uns ja unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus der Region, also Rebecca Barth und Vassili Golot, die ich auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen habe, immer wieder berichtet. Die Soldaten sind erschöpft, sie sind ausgebrannt, sie könnten einen Waffenstillstand gut gebrauchen, aber sie sagen natürlich auch, es muss ein nachhaltiger Frieden sein, keiner, bei dem Putin eben nach ein paar Monaten wieder angreift. Und deshalb kämpfen sie weiter für die Freiheit ihres Landes. Und dann macht Russland, während wir uns über Frieden hier im Westen Gedanken machen, natürlich weiter mit seiner systematischen Zerstörung der ukrainischen Energieversorgung. Mittlerweile, und das sind ganz aktuelle Zahlen, schätzen Weltbank, Vereinte Nationen, Europäische Kommission und ukrainische Regierung die Kosten für diesen Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft auf sage und schreibe 524 Milliarden Dollar, also 500 Milliarden Euro etwa. Das ist nochmal 7% höher als die Schätzung vor einem Jahr und immerhin circa das Dreifache der ukrainischen Wirtschaftsleistung.
Eine buchstäblich irre Summe. Und man fragt sich, wofür und wofür die vielen Toten. Vielen Dank, lieber Kai. Und du hast ja anfangs die Sorgen deines Vaters stellvertretend für viele Menschen angesprochen, die im Moment da sind, was zum Beispiel die neue, ich sag mal, transatlantische Uneinigkeit angeht, das Ende des verlässlichen Schutzes durch die USA unter Trump. Und dann wird in vielen Briefen, die wir kriegen, vielen Mails, auch zum Beispiel schon vom Ende der NATO geschrieben und dass Trump womöglich nicht nur die Ukraine den Russen sozusagen zum Fraß vorwirft. Ich hatte da am Montag die Chance, mit dem ehemaligen deutschen Botschafter, unter anderem in Washington, mit Wolfgang Ischinger zu sprechen. Der ist Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, gegenwärtig auch sehr aktiv wieder involviert in das, was da passiert bei der Konferenz. Und ich habe ihn auch zuerst gefragt, ob er die Sorgen unserer Hörerinnen und Hörer teilt.
Die Sorgen kann ich sehr wohl nachvollziehen, ja. Ich neige aber als gelernter Diplomat zu einem gewissen Grundoptimismus und bin deswegen nicht der Meinung, dass sozusagen das Ende naht. Ich glaube, es wird am Schluss nicht ganz so schlimm kommen, wie manche Äußerungen, insbesondere die, die wir jetzt in den letzten längeren Tagen aus Washington zu hören bekommen haben, wird nicht ganz so schlimm kommen. Ich denke, es gibt auf Bewegungen auch immer wieder Gegenbewegungen. Und das gemeinsame transatlantische Interesse, das Interesse der USA an Europa und umgekehrt, das ist ja nicht am Ende. Also geben wir mal die NATO noch nicht auf, bitte.
Aber wir haben es mit einem Präsidenten Trump zu tun, der jetzt in seiner zweiten Amtszeit offenbar alle Bremsen gelockert hat und viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch nicht mehr um sich hat, die in der ersten Zeit noch ein bisschen dämpfend auf ihn gewirkt haben. Er nennt Zelensky einen Diktator. Er sagt ganz offen falsche Dinge, 500 Milliarden, er will sein Geld zurück, er will Rohstoffe. Er sagt, es ist ein großer Atlantik zwischen unseren Kontinenten. Mit Trump müssen wir noch umgehen und da wird mir persönlich doch schon ein bisschen Angst und Bange, selbst wenn man sagt, das ist ein Mann der lauten Worte. Sie sind aber doch schrill geradezu.
Also mir hat eine kluge Kennerin Trumps, ich sage jetzt ihren Namen aus Diskretionsgründen nicht, aber Sie kennen diese Dame auch aus der ersten Trump-Ära, die hat mir nochmal diesen Satz gesagt, den ich ganz hilfreich finde. Man sollte Trump sehr ernst nehmen, aber nicht wörtlich. Und wir neigen manchmal dazu, ihn nicht so richtig ernst zu nehmen, aber wörtlich. Und das führt dann zu Panik und Angst. Also, um jetzt mal Ihre Zitate oder Ihre Bemerkungen zu kommentieren, ich glaube, wir haben es im Augenblick, was das Thema Ukraine und den transatlantischen Umgang miteinander angeht und Zelensky und so weiter, wir haben es im Augenblick mit einem Vorgeplänkel zu tun. Richtige Verhandlungen haben ja noch nicht mal angefangen. Und ich wage die Prognose, dass diese Verhandlungen mit Wladimir Putin, ganz egal, ob sie jetzt in einer ersten Phase, in einer ersten exploratorischen Phase von den USA oder dann von den USA gemeinsam mit den Europäern zur Unterstützung der Ukraine hoffentlich geführt werden werden. Ich glaube, dass diese Verhandlungen außerordentlich schwierig, langwierig und komplex werden und dass wir am Schluss erleben werden, dass die USA ohne die aktive Mitwirkung der Europäer und ohne insbesondere auch die aktive Mitwirkung der Ukraine mit Russland in dieser Frage nicht auf einen grünen Zweig kommen werden. Also ich glaube, die Verhandlungen kommen überhaupt erst noch. Und im Augenblick sind wir im Stadium des Vorgeplänkels, wo jeder versucht, seine eigene Verhandlungsposition durch, das ist wie beim Boxring, wo man sich da so vor sich hinstellt und die Muskeln zeigt. Ich teile allerdings auch den Eindruck, den Sie gerade vermittelt haben, dass Donald Trump seine Muskeln auf eine Art und Weise zeigt, die beim Gegner vielleicht gar nicht mal so viel Furcht und Schrecken, aber bei einigen Partnern relativ viel Furcht und Schrecken erregt. Und das ist natürlich nicht schön.
Und haben Sie eingangs gesagt, Sie sind ein gelernter Diplomat. Ich kenne Sie lange, Sie sind ein sehr gelernter Diplomat. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir sind in dieser exploratorischen Phase und beide Seiten versuchen, sich in eine möglichst günstige Ausgangsposition zu manövrieren, dann ist es aber doch wirklich, und das ist ja eine Kritik an Trump, sehr kontraproduktiv, schon Zugeständnisse zu machen, schon Lösungsvorschläge zu offerieren, auch schon Forderungen zu stellen, von denen man weiß, dass die Ukraine die gar nicht erfüllen kann. Er gibt also Karten aus der Hand, bevor gespielt wird.
Ja, diese Kritik teile ich, aber das sind zum Teil ja Punkte, die er gar nicht wirklich selbst gemacht hat. Ich finde es ganz interessant, dass bei diesem Treffen vor einer Woche in Saudi-Arabien die dorthin Entsandten sozusagen unisono darauf hingewiesen haben, dass, wenn es dann um richtige Verhandlungen geht, der Präsident der Einzige ist, der zu entscheiden hat, ob und worüber überhaupt seitens der USA verhandelt werden kann. Wissen Sie, man kann, wenn man eine freundliche Interpretation dieser Washingtoner Aussagen versuchen möchte, dann kann man sagen, vielleicht möchte die amerikanische Seite in dieser Phase zunächst einmal insbesondere auch der russischen Seite zeigen, dass die USA eine Vermittlerrolle anstreben. Der Vermittler muss traditionell sich so hinstellen, dass er in der Mitte steht und dass er sozusagen nicht der Vertreter der einen oder der anderen Seite steht. Nun haben die Vereinigten Staaten, übrigens auch in der ersten Trump-Ära, sich eindeutig auf die ukrainische Seite gestellt, haben, es war Trump, das wird gelegentlich vergessen, es war Donald Trump, der als erster der Ukraine sogenannte Lethal Weapons, also tödliche Waffen geliefert hat. Es war nicht Obama, es war auch nicht Joe Biden, es war Trump. Also sozusagen die Vergangenheit Trumps in seiner ersten Amtszeit war auch gespickt mit einer militärischen Unterstützung, die Donald Trump durchaus selbst auf eine weitere Ebene hochgezogen hat. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, Donald Trump vollzieht hier nur weiter eine Abwendung von der Ukraine, die er in seiner ersten Amtszeit schon begonnen hätte. Nein, so ist es nicht.
Akzeptieren wir einfach mal, dass wir im Moment relativ wenig wissen. Das entnehme ich auch Ihren Worten. Wie beurteilen Sie denn, wenn man sich beide Seiten anguckt, die jeweiligen Muskeln, die Stärken? Wie stark ist Amerika? Wie stark ist Russland oder wie schwach?
Also Russland, um mal mit Russland anzufangen, Russland ist nun wirklich so schwach, dass kaum schwächer sein kann. Ökonomisch geht das Land sozusagen auf der Felge. Die Reifen sind längst abgefahren. Militärisch pfeift man zwar noch nicht auf dem allerletzten Loch, aber die russischen Reserven gehen zur Neige. Und wenn Russland nicht so massiv auf Kriegswirtschaft umgestellt hätte, zum Schaden der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung Russlands, dann wäre natürlich auch der russische Nachschub längst versiegt. Also mit anderen Worten, Russland geht's nicht gut. Und ich unterstelle, dass trotz aller entgegenlautenden russischen Propaganda Russland massiv daran interessiert ist, dass es jetzt zu Verhandlungen kommt und dass es das, was es erreicht hat bisher in der Ukraine, mindestens das erreichen kann. Das bedeutet, Herr Schmitz, das bedeutet aber gleichzeitig, dass Russland weiß, dass es bei diesen Verhandlungen, die da bevorstehen, seine ursprünglichen Kriegsziele nicht erreichen können wird. Also sozusagen die Existenz der Ukraine vernichten. Ich glaube, da denkt auch kein Berater von Wladimir Putin im Kreml daran, dass die USA einem Verhandlungsergebnis zustimmen werden, bei dem es künftig kein UNO-Mitglied Ukraine mehr gibt. Ja, insoweit steht Russland jedenfalls nach meiner Einschätzung, bei diesen Verhandlungen keineswegs auf der Siegesstraße, sondern eher auf der Verliererstraße. Allerdings mit sozusagen der Prätension, mit dem ganzen Theaterdonner, der damit verbunden ist. Die USA sind stark und wie Donald Trump ja zu Recht immer wieder sagt, die USA sind ganz weit weg, deren kernnationale Interessen sind allenfalls über ihre Verknüpfung mit dem Nordatlantischen Bündnis durch die NATO, durch den Artikel 5 und so weiter mit dem Schicksal der Ukraine verknüpft. In den USA landet bisher keine einzige Waffe. In Russland ist die Ukraine eingedrungen, Stichwort Kursk. In Russland werden jeden Tag irgendwelche Ölraffinerien und so weiter, irgendwie Installationen militärischer Relevanz von der Ukraine auch getroffen. Also, ich unterstelle, dass das russische Interesse an baldigen Verhandlungen mit dem Ziel, diesen Konflikt zu beenden, durchaus ganz erheblich ist und dass das keineswegs nur sozusagen eine amerikanische Erfindung ist, diesen Krieg jetzt zu Ende bringen zu wollen.
Das heißt, Sie halten einen, wie auch immer formulierten Frieden, Waffenstillstand noch in diesem Jahr für möglich?
Ich halte einen Waffenstillstand für möglich, einen Frieden, also einen echten Frieden, halte ich für sehr, sehr schwierig, sehr langwierig und möglicherweise kurzfristig heißt also in den für uns überschaubaren Monaten des 2025, möglicherweise gar nicht erreichbar. Ich glaube, das wird ganz schwierig sein, weil Wladimir Putin, wenn er einen richtigen Frieden schließen würde, der ihm ja vermutlich nicht die völkerrechtliche Anerkennung durch die Vereinten Nationen und so weiter seiner Annexionspolitik in der Ostukraine bescheren würde, dann müsste er, darf ich das mal ganz salopp ausdrücken, dann müsste er ja strategisch, politisch die Hosen runterlassen und tatsächlich auch vor seiner eigenen Öffentlichkeit zugeben, dass man das Kriegsziel der Vernichtung oder der Eliminierung der Existenz der Ukraine als souveränes und unabhängiges Land nicht erreicht hat, dann müsste er das ja eigentlich zugeben. Deswegen glaube ich, werden die Russen alles tun, um diese Verhandlungen ganz komplex zu machen, sie mit anderen Themen zu verknüpfen, also dass die Ukraine nur ein Thema ist, dass es Russland um strategische Stabilität zwischen USA und Russland geht. Da geht es dann um Raketenabwehrsysteme, da geht es um möglicherweise auch um rüstungskontrollpolitisch relevante Themen und um vieles andere mehr. Also ich glaube, das wird sehr, sehr anstrengend, sehr kompliziert und sehr langwierig werden.
Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Wir reden viel über die Stärke Amerikas, über die Nichtstärke Russlands. Reden wir mal über die Schwäche Europas. Das ist ein Thema, mit dem Sie sich in den letzten Tagen sehr öffentlich auch geäußert haben. Es wird ja und es wurde sehr beklagt, dieser Eindruck, der entstanden ist, dass Europa, wie es so schön heißt, nicht am Tisch, aber auf der Speisekarte sei, sicher eine Übertreibung. Trotzdem müssen wir uns doch wirklich große Sorgen machen. Gleichzeitig kriegen wir jetzt eine neue Regierung. Was ist da die große Aufgabe, die erste große Aufgabe?
Ich glaube, wir müssen uns schon selbst, wir als Deutsche, aber auch wir als EU-Mitglieder insgesamt, den Vorwurf machen, dass wir in einer gewissen Weise, spätestens seit 2014, in einer gewissen Traumwelt gelebt haben. Wir haben die Illusion aufrechterhalten, man könne die Probleme, die durch die Annexion der Krim oder den Einfall in der Ostukraine entstanden sein, man könne die sozusagen einigermaßen diplomatisch wegverhandeln, Stichwort Minsk I, Minsk II und so weiter. Wir haben es unterlassen, in diesen letzten 10 Jahren die Europäische Union zu einem außenpolitisch, sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch handlungsfähigen Akteur zu machen, der Respekt genießt. Also wenn Russland sagt, die Europäer brauchen wir nicht, wenn Donald Trump sagt, wozu brauche ich eigentlich die Europäer in dieser Phase, dann ist das ein blamables Zeichen dafür, dass es uns nicht gelungen ist, mit einer Stimme zu sprechen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich absolut überfällig. Es ist fast existenzbedrohlich für das Projekt des europäischen Einigungsprozesses, wenn die Europäische Union nicht beginnt zu lernen, dass neben dem klassischen seit 70 oder fast 80 Jahren betriebenen Ziel der Integration ein zweites Ziel jetzt vor uns steht, nämlich dieses großartige europäische Integrationsprojekt gegen äußere Bedrohungen zu schützen. Emmanuel Macron hat das schon vor Jahresfrist genannt. Wir brauchen ein Europa, das uns schützt, une Europe qui protège. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den wir raus müssen. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, und ich komme persönlich zu dem Ergebnis, dass man zu 27 in der gegenwärtigen Konstellation, beispielsweise wegen Ungarn und wegen anderer schwieriger Partner, zu 27 ein Europa, das in außen-, sicherheitspolitischen und verteidigungspolitischen Fragen nicht so ohne weiteres mit einer Stimme sprechen kann, dann, so mein Denken, mein Vorschlag, dann muss man mit einer kleineren Pioniergruppe, einem harten Kern der Europäischen Union voranschreiten. Das ist ja nicht eine von mir jetzt neu erfundene Idee. Die Idee ist vor 30 Jahren, 1994, von Wolfgang Schäuble und einem seiner Kollegen, Karl Lamers, bereits entwickelt worden. Damals zugegebenermaßen angesichts ganz anderer Herausforderungen. Aber die Idee ist aus meiner Sicht etwas, was jetzt angedacht und diskutiert werden muss. Wir brauchen ein verteidigungspolitisches, ein sicherheitspolitisches, ein außenpolitisches Europa, das Respekt genießt, das seine Grenzen verteidigen kann, das verteidigungsfähig ist. Ich will gar nicht das Pistorius-Wort von der Kriegstüchtigkeit in den Mund nehmen, aber sonst, fürchte ich, haben die Menschen, die Sie vorhin eingangs zitiert haben, haben die Recht, wenn sie sich zunehmend Sorge um die eigene Existenz machen, dann wird das zu noch mehr Kapitalflucht aus Deutschland und aus der Europäischen Union führen. Das führt zu nichts Gutem.
Darf ich kurz dazwischen fragen, wer ist denn mit dabei bei dieser Pioniertruppe nach Ihrer Vorstellung? Das müssen ja Länder sein. Ich gucke jetzt mal nach Frankreich, da ist Macron nicht mehr ewig im Amt, da gibt es auch Zentrifugalkräfte. Wir brauchen dann ja ein Kerneuropa, das verlässlich, auch längerfristig verlässlich ist. Wie kann das aussehen?
Also noch haben wir Emmanuel Macron in Frankreich. Wir haben in Polen zurzeit einen sehr europafreundlichen polnischen Ministerpräsidenten. Ich denke, der Kern eines solchen Kerneuropas könnte beispielsweise aus dem Weimarer Dreieck bestehen, also aus einer Formation, die wir Anfang der 90er Jahre gemeinsam gegründet haben, also Deutschland, Frankreich und Polen. Ich hätte auch die Hoffnung, dass die anderen Gründungsmitglieder der Europäischen Union, also die Benelux-Staaten, Italien mit Ministerpräsidentin Meloni, die ja außenpolitisch auf einem erfolgreichen Kurs ist. Ich will über ihre Innenpolitik jetzt gar nicht reden, aber außenpolitisch hat sie ja durchaus eine Erfolgsbilanz vorzuweisen. Ich kann mir vorstellen, dass man auch die baltischen Staaten dazu bewegen könnte, zu sagen, wir schließen uns jetzt zu einer europäischen Verteidigungsunion zusammen. Wir sprechen mit einer Stimme. Wir schaffen einen gemeinsamen Rüstungs- und Verteidigungsmarkt. Wir kaufen nicht mehr jeder für sich in kleinen Stückzahlen irgendwelche super teuren amerikanischen Waffen ein, sondern wir bestellen die gemeinsam. Wir schaffen eine effizientere Beschaffungsmethode für unsere militärischen Bedürfnisse. Und wir müssen vor allen Dingen darauf hinwirken, dass wir nicht weiter so machen, wie das jetzt im Augenblick der Fall ist, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 70%, also jedenfalls weit über 60% ihres militärischen, also Hightech-Bedarfs in den USA decken. Also die Firmen wie Lockheed Martin und General Dynamics, die reiben sich die Hände. Bei denen sind die Auftragsbücher voll. Wenn wir ein, wie Donald Trump das von uns ja erfordert, und er hat ja recht, wenn wir ein leistungsfähigeres, verteidigungspolitisch leistungsfähiges Europa haben, mit wesentlich mehr Verteidigungsausgaben, höheren Verteidigungsleistungen, dann muss das auch dazu führen, dass das in Europa zu mehr Arbeitsplätzen führt, zu einem gemeinsamen Rüstungsmarkt. Und dann, das könnte auch die Wirtschaft mit ankurbeln und sozusagen zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe decken.
Sie haben jetzt eben London nicht erwähnt. Sie sind nicht in der EU mehr, aber wären die auch Kandidaten? Wäre Großbritannien mit dabei?
Ja, ich würde sogar sagen, ohne Großbritannien, zumindest als, sagen wir mal, als angedocktes oder assoziiertes Mitglied, ist das gar nicht denkbar. Das Vereinigte Königreich ist neben Frankreich bekanntlich die einzige Nuklearmacht, hat einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, ist ein wichtiger internationaler Player. Also mit Großbritannien würde ich, wenn Sie mich fragen, von Anfang an in diese Überlegung mit einbeziehen. Großbritannien wird vermutlich nicht bereit sein, sich auf Mehrheitsentscheidungen klassischer Form einzulassen. Aber gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich sicherheitspolitische Verteidigungsplanungen zu entwickeln, diesen gemeinsamen Rüstungsmarkt zu entwickeln. Dazu muss man gar nicht unbedingt Mitglied der EU sein. Da werden sich Wege finden lassen, um Großbritannien so eng einzubinden, wie das mit Großbritannien eben angesichts der Vertragslage möglich ist.
Sie haben gesagt, London hat wie Frankreich auch Nuklearwaffen im Arsenal. Ich weiß, dass Herr Merz im Wahlkampf mal gesagt hat, man müsse mit Frankreich, man müsse mit Großbritannien auch über neue Strukturen der nuklearen Absicherung einer europäischen Verteidigungsfähigkeit sprechen. Nun ist das für mich ein bisschen schwer vorstellbar, dass Paris oder London da Entscheidungskompetenzen abgeben. Wie könnte so etwas aussehen? Und wird nicht doch irgendwann mal jemand sagen, wenn Amerika uns den nuklearen Schutzschirm entzieht, ist das nicht auch eine Gefahr, dass andere Länder plötzlich sagen und Deutschland ja vielleicht auch zu sagen, zur Not müssen wir denn selber auch welche haben?
Also von dem selber auch welche haben, halte ich absolut gar nichts. Damit würden wir in vielfacher Weise gegen geschlossene Verträge verstoßen und die ganze Staatenwelt gegen uns aufbringen. Ich sehe da viel einfachere Lösungen. Also erstens, seit 1974, also seit 50 Jahren, gibt es die Erklärung von Ottawa, des Nordatlantischen Bündnisses. Darin wird gesagt, und das haben wir vor 50 Jahren gesagt und seither immer mantrahaft wiederholt, dass die französischen und britischen Nuklearpotenziale das Abschreckungsdispositiv des Nordatlantischen Bündnisses ergänzen, also sozusagen die Abschreckungsfähigkeit der USA ergänzen. Punkt 1. Punkt 2. Emmanuel Macron hat vor Jahren bereits mehrfach, übrigens auch einmal direkt in meiner Gegenwart, während seines Vortrags oder während seines Auftritts bei der Münchner Sicherheitskonferenz, das Angebot gemacht, dass er bereit ist, über die französische Nuklearstrategie in eine Diskussion mit Partnern wie Deutschland einzutreten. Die Bundesregierung, die alte wie die neue, ist bisher auf ein solches Angebot nicht eingegangen. Ich würde es für überfällig halten, dass man auf dieses Angebot zurückkommt und sagt, wir würden gern mal hören, was mit Frankreich gegebenenfalls möglich wäre. Und ich würde parallel dazu vorschlagen, dass man auch mit den britischen Kollegen in ein Gespräch eintritt, mit dem Ziel herauszufinden, ob und unter welchen Bedingungen es gegebenenfalls möglich wäre, dass die beiden europäischen Nuklearmächte ihr nukleares Dispositiv und ihre strategischen Überlegungen so anpassen, dass sie einen noch wesentlicheren Beitrag zum nuklearen Abschreckungsdispositiv der Allianz oder Europas oder der Allianz und Europas in der Zukunft beitragen können. Das sind alles Themen, die kann man nicht kurzfristig durch einen Knopfdruck erledigen. Das erfordert längerfristige Überlegungen und entsprechende strategische und vermutlich auch technische Anpassungen. Aber unmöglich ist das alles gar nicht.
Es ist aber möglich, das entnehme ich Ihren Worten, jetzt nicht von der eigenen Angst überwältigt zu werden. Das ist meine Schlussfrage. Sie haben als Diplomat ja schon kritische Zeiten erlebt. Viele, Sie haben auch erlebt, wie sich Krisen wieder aufgelöst haben. Was gibt Ihnen in der gegenwärtigen Situation, die ja so viele Menschen sehr fordert, manche überfordert, was gibt Ihnen da die Kraft zur Zuversicht?
Also zunächst einmal finde ich es doch vom Prinzip her ganz erfreulich, dass die Hoffnung vieler Menschen in der Ukraine, aber auch bei uns im westlichen Teil Europas, dass diese Hoffnung sich allmählich zu verwirklichen scheint, nämlich dass es zu einem Prozess kommen könnte, der tatsächlich zu einer Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine führen könnte und hoffentlich dann mittel- oder längerfristig auch zu einer tatsächlichen Friedensregelung. Das ist doch zunächst mal gut, dass ein solcher Prozess überhaupt in Gang kommt. Und die Bundesregierung, die letzte Bundesregierung, die noch im Amt befindliche Bundesregierung, ist ja gelegentlich aus der Opposition kritisiert worden, dass ein solcher Prozess nicht in Sicht ist. Jetzt ist er in Sicht, dann sollten wir das doch im Prinzip jedenfalls begrüßen, wenn das in Richtung auf Frieden geht. Die Hauptsorge, die ich teile, aber auch da muss man nicht verzweifeln, Hauptsorge ist, ob wenn wir dann über eine Friedensregelung sprechen, ob sie erstens dauerhaft sein kann, also nachhaltig sein kann, stabil sein kann und ob sie zweitens gerecht sein kann. Es gibt einige der Sprüche, die wir in den letzten Tagen gehört haben, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, die klingen auch in meinen Ohren nicht unbedingt so, als ob da alle eine wirklich gerechte Lösung anstreben. Aber wie gesagt, die eigentlichen Verhandlungen haben ja noch gar nicht angefangen. Warten wir das doch erstmal ab und das gibt mir Hoffnung.
Herr Ischinger, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Schmister. Vielen Dank.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Carsten Schmiester und Kai Küstner.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles überhaupt mit euch zu tun hat? Ich bin Annika Witzel und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, stellt sich nämlich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte wirklich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.